Wir hören Worte aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 55, die Verse 6 bis 13. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt vom Himmel, der Schnee, und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt und sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen, und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornensträucher werden Wacholderbäume aufsprießen, und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Soweit Worte von dem Propheten Jesaja. Und wenn man sich hineindenkt, in welche Zeit der Prophet dieser Worte spricht, ist eigentlich eine Zeit, wo das Volk am Tiefpunkt angelangt ist, am Tiefpunkt des Lebens. Und dann fragt man sich, wie kann man dann trösten? Oder anders gefragt, wo bleibst du, Gott, du Tröster der Welt? Wo bist du konkret in meinem Leben? Wo bist du, wenn ich eine Diagnose bekomme und eine unheilbare Krankheit habe? Wo bist du? Das wird sich jetzt auch Jonas Bröger aus unserer Gemeinde fragen, der wieder im Krankenhaus liegt. Wo bist du, Gott? Wie kannst du trösten? Wie kannst du die Familie trösten, die zu Hause bangt und hofft? Tröstet, tröstet mein Volk. So fängt der Prophet Jesaja schon im Kapitel 40 an zu schreiben. Er tröstet nicht mit eigenen Worten, sondern wer genau aufgepasst hat und hinhört, der Prophet lässt hier Gott sprechen. Gott redet selbst. Schon im Kapitel 40, da sagt er diese ganz bekannten Verse, tröstet, tröstet mein Volk, und da spricht Gott selbst. Eigentlich müsste man übersetzen, tröstet, tröstet mit mir, also Gott, mein Volk. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die so etwas Schweres durchmachen. Geht es Ihnen wie den Freunden Hiobs, wo man erstmal kein Wort herausbringt? Und manchmal ist es vielleicht auch besser so. Meiden wir den Kontakt, gehen wir gar nicht erst auf solche Menschen ein, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll? Oder sitzen wir nur still da, was vielleicht auch erstmal gut ist, und nehmen Anteil an dem Leid von anderen Menschen? Wie werden sich jetzt Erdbebenopfer in der Türkei oder Syrien fühlen, die alles verloren haben. Was soll man ihnen sagen von einem Gott, der liebt und der für sie da ist? Wo bleibst du Trost der ganzen Welt? So hat das einst auch Georg Friedrich Händel in diesem ganz bekannten Oratorium vertont, dem Messias. Und wer das weiß, es ist eines der schönsten, tröstlichsten und tiefsten Kompositionen, die Händel gelungen ist und die Musiker je geschaffen haben. Und wer weiß, dass er kurz vorher, bevor er damit angefangen hat zu komponieren, dieses Stück, einen Schlaganfall erlitten hat. Und dann danach innerhalb von 3 Wochen dieses Stück komponiert hat, dann spricht das Ganze noch einmal Bände. Göttlicher Trost am Tiefpunkt des Lebens. In Babylon, die Menschen, sie waren verschleppt im Exil, über Jahre, schon über Generationen. Viele hatten schon vergessen, ja, wie war es denn daheim in Jerusalem? Wie war es denn in der Heimat? Und das können wahrscheinlich auch nur die nachempfinden, die hier als Flüchtlinge in unserem Land leben oder leben müssen. Das kann nur der nachempfinden, der herausgerissen ist aus seiner Lebensumgebung, aus seinem Milieu, entwurzelt und nun wieder krampfhaft versucht, Wurzeln zu fassen, wieder ein Leben zu führen, was sich lohnt. Worte, die wirken, das hat der Prophet Jesaja gewusst. Aber oft nicht die eigenen Worte, die wirken, sondern dass Gott konkret in meine Situation spricht. Das wünschen wir uns doch alle, dass Gott sich unserer annimmt. Worte, das wissen wir im zwischenmenschlichen Bereich, die können aufbauen, aber sie können auch zerstören. Sie können heilen, aber auch verletzen. Wie schön ist es, wenn man den Spruch hört, vielleicht auch von der Frau oder vom Mann selbst, wie gut, dass es dich gibt. Oder wenn ein Kind zu seiner Mutter sagt, du bist die beste Mama der Welt, wie geht das runter? Oder welch ein Segen, dass sie gekommen sind. Ich weiß noch, mir hat einmal eine Frau gesagt, als ich noch im Besuchsdienst war, sie schickt der Himmel. Das kann ich nicht vergessen. Und das geht so, wenn man das so persönlich nimmt, runter wie Öl. Sie schickt der Himmel. Aber es gibt natürlich auch die anderen Worte, die zerstören und verletzen. Wenn man gesagt bekommt, du bist dick oder hässlich oder du bist eine Null oder du bist ein Stück Dreck. Oder du bist wie dein Vater oder du bist wie deine Mutter. Das kann natürlich Ehen kaputt machen, wenn man so etwas sagt. Sollte man möglichst vermeiden. Es geht natürlich auch viel feiner. In unserer Gesellschaft ist das oft so wie im Arbeitsleben. Also wir müssen uns leider von ihnen trennen. Oder wir können sie nach der Probezeit leider nicht übernehmen. Oder sie haben unsere Erwartungen leider nicht erfüllt. Ich weiß noch, als ich aus meiner letzten Firma gekündigt wurde, sagte mir der Betriebschef, ist schon sehr lange her, über 30 Jahre, vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Und das war's. Das war das Gespräch beim Chef. Das waren keine 10 Sekunden, die ich dort drin war. Das vergisst man nicht. Das sind Dinge, die verletzen, wo man jahrelang in einer Firma gearbeitet hat und dann wird man so abgekanzelt. Das macht natürlich etwas mit uns. Das macht auch etwas mit unserem Vertrauen, was wir in unseren Gott investiert haben. Und oft wird dieses Vertrauen auch in uns, diese Beziehung zu Gott, beschädigt, weil es doch oft anders kommt, als unsere Gebetserwartungen sich das wünschen. Da beten wir um Dinge. Wir beten um Menschen, dass sie Glauben fassen, und das geschieht doch nicht. Da betet man um eine neue Arbeitsstelle und dann bekommt man sie vielleicht auch, aber dann ist das ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Es ist wie bei einem Teppich, den ich von unten sehe. Ich sehe nur die Verknotungen und diese wirren Fäden und erahne nur irgendwo ein Muster, aber sehe das nicht, weil ich die Oberfläche nicht sehe. So ist oft unser Leben aus der Perspektive Gottes. Wir sehen nur diese Knoten. Wir sehen oft nur die Verletzungen, vielleicht auch unsere Sünde und die Dinge, die uns zerstören wollen. Aber das Eigentliche, das, was unser Leben ausmacht, die Oberseite, bekommen wir nicht zu Gesicht. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ein Christ nicht trösten kann, dann soll er seine Sache beiseite lassen. Dann soll er was anderes machen, aber nicht das. Wenn ein Christ nicht trösten kann, dann hat er sein Christenamt verfehlt. Sind Sie ein Tröster? Haben Sie schon einmal jemanden trösten können? Such den Herrn, so empfiehlt Jesaja, solange er sich finden lässt oder während er sich finden lässt. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. Ich weiß nicht, wie das bei den Menschen in Babylon angekommen ist, wo dann gesagt wird, such doch wieder neu den Herrn. Deine Großeltern, deine Eltern, die haben das verlassen. Aber einst haben sie daran geglaubt, haben ihr tiefstes Urvertrauen da hineingesetzt. Aber jetzt, die junge Generation, wie auch in Babylon, sie leben nach ganz anderen Mechanismen. Unser Schicksal müssen wir selber in die Hand nehmen. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein König, Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, das müssen wir schön selber tun. Wir kennen diese Worte noch aus der Schule. Und das ist so das Lebensmotto und Lebensprinzip unserer Lebensphilosophie, die konkurriert mit dem Urvertrauen, das wir in Gott haben. Und dann heißt es weiter in diesen Versen, denn wie der Regen fällt vom Himmel, der Schnee, und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt und sie befruchtet und sprießen lässt, dass sie den Sämann Samen gibt und den Brot den Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Was für ein Bild nimmt hier der Prophet? Ein Bild aus der Natur, so wie Regen vom Himmel fällt und die Erde nass macht, befruchtet, dass die Erde etwas hervorbringt. Hier steht im Hebräischen das Verb von der Wurzel Yatzar, hervorbringen, Frucht bringen. Es ist das gleiche Wort, was am Anfang der Schöpfung im Genesis steht. Und die Erde brachte hervor alle Arten von Pflanzen und Samen. Gott spricht und es geschieht. Es ist förmlich eine Neugeburt, was hier entsteht, was aus der Erde wächst, es entsteht Leben. Ich liebe oft so eine Naturdokumentation, wenn die Wüste, wenn dann der Regen einsetzt und dann sieht man so im Zeitraffer, haben Sie bestimmt auch schon gesehen, wie auf einmal die Wüste wieder blüht. Aus dem Nichts heraus sprost es wieder, es entsteht Leben. Und dieses Bild aus der Natur, dieses Bild aus der Schöpfung Gottes vom Uranfang an, überträgt der Prophet Jesaja auf unser geistliches Wachstum, auf das Wort Gottes, was jeder von uns vor sich hat, zu Hause. Hier, jeden Sonntag wird dieses Wort verkündigt. Und dieses Wort soll unsere Nahrung und Speise sein. Dieses Wort soll aus uns, soll in uns hineindringen und Frucht bringen. Und das ist die Schönheit und Kraft dieses Wortes, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Wie lieb ist Ihnen eigentlich oder wie lieb ist uns das Wort Gottes? Ich habe gestern Abend noch einmal diesen Psalm 119, den wir vorhin gebetet haben, durchgelesen. Also man kann das, wenn Sie morgens Tee trinken und den Teebeutel ins heiße Wasser reinhängen, 4,5 Minuten ziehen lassen. In der Zeit kann man den Psalm durchlesen. Dann ist der Tee fertig. Er entfaltet seine Wirkung. Aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie den Psalm 119, was der längste ist, durchlesen, und immer wieder entfaltet er seine Wirkung. Er hat etwas ganz Besonderes. Es ist nämlich nur im Hebräischen auch, sieht man die Feinheiten und die Schönheiten dieses Psalmes. Er ist nämlich ein sogenanntes Akrostikon. Nämlich die ganzen Buchstaben des hebräischen Alphabets werden dort am Anfang durchgespielt. Immer 8 Verse zu einem Buchstaben des Alphabets. 8 Verse zu Aleph, zu Bet, Gimel, Dalet und wie es dann weitergeht. Bis zum Tav, bis zum letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Es ist eine Schönheit, die dort vieles übersteigt. Und wenn ich genau in die Mitte, genau in das Zentrum von diesem Psalm 119 schaue, das ist der Vers 88, belebe mich nach deiner Gnade und ich werde bewahren das Zeugnis deines Mundes. Belebe mich nach deiner Gnade, so betet hier David. Belebe mich durch dein Wort. Und genau das ist das, was der Prophet Jesaja hier schreibt und dem Volk zumutet. Kehre um zu den Weisungen, zu der Tora Gottes. Lies sie. Sei zu Hause in diesem Wort. Und du wirst merken und staunen, wie dieses Wort tief in deiner Seele wirkt. Wie es dir nicht nur gut tut. Und die beste Therapie für die Wegwunden, die wir auf unserem Leben haben, ist, sondern ein tiefer Trost. Ein Pfarrer hat einmal gefragt bei der Verkündigung des, oder bei einer Predigt über den Psalm 119, und liebe Gemeinde, was machen Sie mit den Weisungen, mit den Geboten, mit diesen Ordnungen oder Gesetzen Gottes? Und eine ältere Dame soll darauf geantwortet haben, ja, ich habe die mir alle schön unterstrichen in meiner Bibel. Liebe Gemeinde, das nützt nichts, wenn Sie eine Bibel haben, wo alles angekreuzt ist und unterstrichen und wo Sie sagen, das ist wichtig. Das nützt Ihnen überhaupt nichts. Es nützt nichts, wenn du die Schrift kennst von Anfang bis Ende. Es nützt nichts, wenn du die Schönheit und Poesie der hebräischen Sprache darin entdeckst und erstaunt bist, sondern es ist nur etwas Nütze, wenn das Wort dich im Herzen erreicht und wenn dieses Wort dich verändert und du eine Lust daran hast, die Gebote des Herrn zu erfüllen. Wenn diese Sehnsucht in dir wach wird, Herr, ich möchte das tun, was du hier geschrieben hast. Ich will dir gehorsam sein. Und solange du das nicht machst, dann wandelst du nicht in diesen Gedanken Gottes. Denn Gott hat ganz andere Gedanken, als wir sie oft haben. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure. Gottes Gedanken sind nicht abhängig von schlechten Erfahrungen. Gottes Gedanken sind nicht abhängig von schlechten Vorbildern. Und Gottes Gedanken sind auch unabhängig von menschlichen Schwächen. Gott, er hat eine ganz andere Perspektive über unserem Leben. Unsere Gedanken, die sind oft eigensüchtig. Und wir sehen, wie wir, hier auf Deutsch gesagt, mit dem Hintern an die Wand kommen. Aber Gottes Gedanken gehen viel weiter. Die Sorge Gottes gilt der ganzen Schöpfung. Die ganze Schöpfung soll jubeln, die Bäume, so schreibt der Jesaja, ein schönes Bild, sollen förmlich in die Hände klatschen. Die Bäume sollen in die Hände klatschen, die Berge und Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen. Die ganze Schöpfung ist mit hineingenommen, wenn Menschen auf dieser Welt das Wort Gottes halten und auch tun und nicht nur in ihrer Bibel unterstreichen. Liebe Gemeinde, es ist etwas Schönes, sich mit der Tora, die im Jüdischen als der Bauplan der Welt gilt, zu beschäftigen. Eine Tora-Rolle ist ja, wie bekanntlich, auf zwei Holzstäbe aufgewickelt. Die Stäbe werden als der Baum des Lebens bezeichnet. Und um die Tora-Rolle wird ein spezielles Stoffband gebunden. Und ein silberner Stab dient als Lesehilfe. Der heißt Yad, was das Wort dafür ist, ist ein, dieser hebräische Buchstabe, und bedeutet auch Hand. Die fünf Bücher Mose, die dort geschrieben werden, es sind 304.805 Buchstaben oder knapp 80.000 Wörter. Und ein Schreiber benötigt ungefähr ein Jahr, um so eine Tora-Rolle zu schreiben. Eine Tora-Rolle ist so teuer wie ein Mittelklassewagen, also zwischen 30.000 und 60.000 Euro. Und sollte einem Schreiber ein Fehler unterlaufen, dann wird diese Rolle offiziell verworfen oder eine neue wird geschrieben. Jetzt macht man das natürlich so, man kann ja auch Tora-Schreiber in Jerusalem zuschauen, weil Israel war, der weiß das vielleicht, wo dann so, mit so einer ganz feinen, mit so einem ganz feiner wie Rasierkling ähnlich, 90 Grad abgewinkelt, da wird dann das Pergament abgehoben und dann wird wieder überschrieben. Sonst fängt man ja wieder von vorne an. Aber man merkt, wie heilig dieses Wort Gottes ist. Wenn uns dieses Wort Gottes noch etwas bedeuten würde, das wäre der Wunsch vielleicht für diesen Sonntag. Wenn wir Gott als den Kritiker unseres Lebens wieder zulassen würden. Georg Hamann, von dem Johann Wolfgang Goethe gesagt hat, er ist der genialste Kopf seiner Zeit. Ein Mensch, er hat beim Zoll gearbeitet, hat ein Theologiestudium begonnen in London, das hat er abgebrochen. Dann kam sein sozialer Absturz. Und dann hat er eine Gotteserfahrung gemacht beim Lesen der Schrift. Er stand im Briefverkehr mit Goethe und Schiller. Selbst Kierkegaard, der dänische Philosoph, war von ihm begeistert, was er an geistigen Impulsen im philosophischen Brocken, was er so herausgehauen hat zu seiner Zeit, wo andere nachdenken mussten, wie er das meinte. Aber wie er seine Bibel genommen hat, das ist beispielgebend, vielleicht auch für unsere Zeit heute. Er hat seine Bibel aufgeschlagen und gelesen. Und schon ganz vorn, als er Genesis gelesen hat, hat er bei der Geschichte von Kain und Abel sich wiedergefunden. Und ich bin dieser Brudermörder. Ich habe das auch in mir. Und ich bin auch der, der Christus ans Kreuz gebracht hat, wegen meiner Sünde, wegen meiner Schuld. Liebe Gemeinde, diese Schriftauslegung, das Prinzip, was er verwendet hat, nennt sich die typologische Schriftauslegung. Er hat für mich die Geschichten der Bibel als Spiegel genommen, als Spiegel seiner selbst und hat sich darin wiedergefunden. Ähnlich wie David, das ergangen ist, als der Prophet Nathan zu ihm kam und diese Geschichte von dem Schäfchen erzählt hat, was dann, Sie kennen das ja, die Sie die Bibel so genau schon studiert haben. Und dann sagt der David, also der Mann, der muss des Todes sterben, überführt sein eigenes Gewissen ihn von dieser Schuld und Sünde des Handelnden. Und dann kommt dieser Satz von dem Nathan, du David, du bist der Mann. Genau das meint diese Schriftauslegung. Ich soll mich in diesen Geschichten wiedererkennen. Ich soll mir meiner Sünde bewusst werden. Ich soll mir bewusst werden, dass ich Umkehr brauche. Hinwendung zu dem Allmächtigen, zu dem Schöpfer der Welt, der mir wieder Hoffnung gibt. Nicht nur die Hoffnung, wie damals in Babylon, auf die Rückkehr wieder nach Jerusalem, wo nicht alle wieder zurückgekehrt sind, aber viele den Aufbruch gewagt haben und es nicht bereut haben. Liebe Gemeinde, hin zu Gott, das ist die Devise. Sich überführen lassen und kritisieren lassen von dem Schöpfer dieser Welt, damit unser Leben eine Fröhlichkeit ausstrahlt, die nicht nur Gott gefällt, sondern auch unserem Nächsten. Und der Friede Gottes, der unser menschliches Denken bei weitem übersteigt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.